Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Weiben mit Visi, der neue Podcast zu Musik, Film, Kultur und Lifestyle.
Damn it.
So, Freunde, ich hab's wirklich geschafft. Ich nehme jetzt meinen eigenen Podcast auf. Willkommen bei Weiben mit Visi. Warum Podcast, warum jetzt, warum ich, wieso das Ganze? Ich hatte schon immer die Idee, einen Podcast zu machen, beziehungsweise in irgendeiner Form über Musik und Film und Kunst zu sprechen oder zu diskutieren. Und ich glaube, im Moment gibt es kein besseres Medium oder keine bessere Art von Medium dafür als ein Podcast. Ich kann mich noch erinnern, was weiß ich, als ich jünger war, sagen wir vor 10 Jahren, und ich da richtig im Teenie-Modus mich durch das Internet durchgeforstet habe, auf der Suche nach Informationen zu meinen Lieblingskünstlern oder irgendwelchen verschachtelten Theorien über Filme und Serien. Da war Podcast eigentlich nie etwas, worauf ich zurückgegriffen habe. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten 3 bis 5 Jahren ist die Popularität von Podcasts einfach so krass angestiegen. Gibt es Leute, natürlich sprechen wir mal vom berühmtesten sozusagen, Joe Rogan. Der hat nicht nur Millionen von Hörern, sondern der lädt das Ganze auch noch bei YouTube hoch, und da erreicht jede Folge mindestens 4 bis 5 Millionen Zuschauer. Und die Zeiten haben sich geändert. Die Leute greifen wieder zu Podcasts zurück, wobei ich auch sagen muss, dass das eigentlich ein absolut cooles Medium ist. Du findest mittlerweile zu jeder Sache einen Podcast. Also wenn ich nicht gerade Musik höre, dann bin ich mittlerweile schon dabei, dass ich auf der Podcast-App, auf der Funktion bei Apple, dass ich mir dann Sachen reinhöre, was weiß ich, für so die mundänen Arbeitsvorgänge, die man im Haushalt, im Alltag hat, ja, sei es jetzt irgendwie die Wäsche rausholen oder irgendwie die Küche sauber machen, dann, wenn ich nicht Musik höre, dann haue ich mir einen Podcast rein, ja, da gibt es einiges, ich höre ja selbst irgendwie zu Serie A italienischer Fußball oder fangen wir an bei den Rap-Podcasts aus Amerika. Also ich greife da gern zurück, und ich dachte mir, warum jetzt nicht hier auf Deutsch und mit meiner Beteiligung. Und ich habe durch die letzten Jahre Twitter-Grind einfach gemerkt, wie sehr in mir die Flamme entfacht, wenn ich über so meine Lieblingsthemen, meine Hobbys sprechen kann, weil das im Alltag nicht immer der Fall ist. Ich will dann auch die Leute, die jetzt, was weiß ich, mit Rap oder mit so Filmwelt oder ja, sagen, oder Fußball, wie auch immer, all die Sachen, für die man sich interessiert, wenn die dafür kein Interesse aufbringen, bin ich der Letzte, der sich dann irgendwie aufdringen möchte. Und wenn jemand kein Fußball mag, werde ich nicht 8 Stunden über Milan sprechen. Man muss sich da auch ein bisschen dem Gegenüber anpassen. Aber jetzt, glaube ich, im Rahmen eines Podcasts ist das die perfekte Wahl, das zu machen. Und wie gesagt, über Twitter, der tägliche Austausch mit den Leuten, die ich da finde und denen ich folge und mit denen ich gut bin und die bei Gott auch es geschafft haben, dass wir uns mal treffen. Und das war immer ein brutal fruchtbarer Austausch an Ideen und an Meinungen. Und ich will das gern beibehalten. Ich finde, das gehört dazu. Das ist besser, als dann einfach nur in YouTube-Kommentaren zu schreiben, was für ein Opfer. Sondern, dass man sich die Zeit nimmt, über Dinge spricht. Und ja, mein Gott, das gehört zum kulturellen Austausch auch dabei. Andererseits, der andere große Grund ist, ich, wie auch alle anderen, gehe meinen Verpflichtungen nach, sei es jetzt akademisch oder anderweitig. Und da ist es halt auch schwer, dann noch die Zeit zu finden, Podcasts aufzunehmen. Aber jetzt, Leute, ihr wisst alle Bescheid, ich muss es auch nicht zum 10. Mal wiederholen. Es sind gerade schwere Zeiten, die Leute hocken zu Hause oder boxen sich draußen um Klopapier. Was wäre da besser gegen diese Einöde, gegen dieses Zuhause rumhocken, gegen diese Unvernunft und hoffnungslose Situation, in der so viele Millionen von Menschen gerade in Deutschland stecken, als meine Stimme auf einem Podcast? Ich glaube, dass ich damit auch der Bundesrepublik einen Gefallen tue, wenn ich hier mal ein bisschen Knowledge spitte. Und ich hoffe, dass meine Ambitionen auch euren Erwartungen gerecht werden. Ich hoffe jetzt, Real Talk, dass ihr ein bisschen Verständnis habt, dass jetzt vielleicht noch nicht alles klappt, der Sound hoffentlich nicht allzu beschissen klingt und ja, ihr versteht, wenn ich manchmal Pausen mache, um meinen Gedanken fortzuführen, auch wenn ich mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet habe. Ich habe hier so kleine rosa Zettelchen, auf denen ich ein paar Gedanken niedergeschrieben habe, denn was wollen wir eigentlich oder was will ich hier eigentlich machen mit diesem Podcast? Also die Idee hatte ich schon vor langer Zeit und das wurde nochmal bestärkt dadurch, dass am Freitag so viele interessante Alben und Tracks rausgekommen sind. Flair mit Atlantis, The Weeknd mit After Hours, Soul King mit Vintage und da ich auch zu solchen Alben meine Meinung habe und ich glaube, dass sie einen Bruchteil von Menschen, von einer Menschengruppe interessieren könnten, will ich das jetzt hier auf diesem Podcast auch machen. Ich will ein bisschen als Plug agieren, also meine Meinung zu Alben, Tracks und ja, Projekten jeder Art kundtun, aber auch bestimmte Dinge empfehlen, seien es ja, seien es Tonträger, seien es Filme oder vielleicht auch mal eine lustige Anekdote erzählen, wenn ich gerade auf meinem Witzbold-Drip bin. Wer weiß, das kann alles passieren. Ich habe mir eine lose Struktur für jetzt ausgedacht, weil ich gucke gerade und sehe, das geht schon 6,5 Minuten. Die Zeit vergeht schnell, wenn man ununterbrochen labert. Ich werde mich einfach heute an ein paar Alben entlang hangeln, die abarbeiten. Und ja, ihr kriegt dann am Ende noch vielleicht ein paar Empfehlungen, was so Netflix angeht, weil ich weiß, dass ihr natürlich, sofern ihr nicht arbeiten müsst oder doch arbeiten müsst und dann aber zu Hause hocken müsst nach der Arbeit, dass ihr dann gerne mal auf die Streaming-Dienste zurückgreift und ja, ich nutze das natürlich auch gerne und vielleicht gibt es da ein paar Dinge, die ihr noch nicht gesehen habt und die euch interessieren könnten und ja, das ist auch so ein Hobby von mir, als Filmplug zu agieren für alle meine Freunde und Verwandte, daher hoffe ich, dass das eine fruchtbare Zusammenarbeit wird zwischen Podcaster und Hörer und danke, dass ihr zuhört auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, kommen wir schon zum ersten Release, was ich heute besprechen möchte und das ist After Hours von The Weeknd, dem großen R&B-Soul-Pop-Superstar der letzten Jahre. Wenn ich mich erinnere, als er groß geworden ist, um 2011 herum, dieselbe Zeit, als Take Care von Drake herauskam, war The Weeknd noch wirklich ein großes Mysterium, wirklich ein absolut unbekannter Künstler. Ich kann mich erinnern, da gab es einen Bericht in der Juice damals und die hatten kein Foto von ihm. Also es war, glaube ich, nur eine Silhouette von seinen Haaren, weil damals keiner wusste, wie er aussieht. Wir hatten nur House of Balloons und die anderen zwei Teile der Trilogy Mixtape-Reihe. Und ja, das war auf jeden Fall der Soundtrack damals oder in dem Herbst 2011, das weiß ich noch, absolut zu Tode gefeiert. Und ja, jetzt 9 Jahre später, ist sprechen wir von einem gigantischen Künstler mit einer mega Fanbase. Und ja, ich würde schon mittlerweile sagen, dass er ein Popstar ist. Er macht auch Popmusik und das meine ich aber gar nicht im Bösen. Und endlich ist sein lang erwartetes Album rausgekommen am letzten Freitag. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich fand The Weeknd war schon immer ein toller Künstler, aber alle Projekte nach den 3 ersten Mixtapes haben alle mich irgendwie auch enttäuscht. Da waren immer wieder klasse Singles drauf und auch wirklich einige der wichtigsten Tracks oder so großen Pop-Hits der letzten 10 Jahre, die hat er immer gebracht und das will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber ich fand immer, als Gesamtpaket hat mir bei den Alben immer etwas gefehlt, immer irgendwie, manchmal war es mir dann zu poppig ohne den, oder zu belanglos, ohne so ein bisschen dieses Rough Edge, ohne so ein bisschen so diese dirty, dunkle, erotische, sexy Toronto-Seite, die er 2011 gezeigt hat. Und manchmal hat er das dann wiederum gemacht, aber dann fehlte irgendwo auch die Energie. Und wie gesagt, ich habe mich bisschen schwer getan mit den Projekten von The Weeknd. Also die Singles, die habe ich mir gerne gegeben. Nehmen wir The Hills oder I Can Feel My Face. Das waren Hits auf jeden Fall. Will ich ihm nicht absprechen. Aber auch was jetzt das Projekt anbelangt, wenn du mir gesagt hättest, so in 3 Monaten kommt ein neues Weekend-Album. Ich wäre jetzt nicht unbedingt mega gehypt gewesen. Einfach aufgrund der Erfahrung mit den letzten Projekten. Aber ich muss sagen, alle 3 Singles, die er von After Hours rausgehauen hatte, Heartless und Blinding Lights und After Hours, ja, der Titeltrack, ich fand die alle fantastisch. Ich fand die alle klasse, die waren super. Heartless war so richtig dieser Toxic Fuckboy Anthem, so richtig eiskalt durchgezogen. Ich habe auf jeden Fall wieder an zu meinem Future-Poster in meinem Zimmer gebetet und mich bedankt für diesen misogynen Superstar-Drip auf jeden Fall. Und nee, ich war begeistert auf jeden Fall von allen Singles, die haben mir super gefallen. Und Freitag kam endlich das Album und ich muss sagen, Leute, ich finde es wirklich fantastisch. Es ist klasse. Es ist echt mein Lieblingsstudioalbum von The Weeknd. Ich habe heute eine Liste gesehen von meinem Brother Flori OVO, der gute alte Dresdner. Beste Grüße an dich. Der hat ja nochmal alle Alben aufgelistet, wie er sie am besten findet. Und da war natürlich die Trilogy auf ja, die ersten 3 Plätze, beziehungsweise Platz 1. Und Platz 2 war Kissland. Und ich muss sagen, Bruder, Respekt, aber für mich echt After Hours ist da das beste Studioalbum von The Weeknd. Wo soll ich anfangen? Es klingt fantastisch, der Mix, das Mastering, es ist gigantisch, es klingt richtig crispy, du hast so einen vollen Sound, das ist auch das, was ich erwarte bei jemandem, der so ein Megastar ist. Ich will das richtig, dass das so richtig durchknallt, dass es so klar klingt. Das ist so, als würde jemand in deinem Kopf sitzen, Man in Black Style, so ein kleines Alien, und würde dann in deinem Kopf reinsprechen, von deinem Inneren in die Ohren. Und so klingt das Ganze auch. Als Alone Again der erste Track losging, dachte ich mir, puh, okay, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Unfassbarer Track, das ist genau das, worauf ich stehe, so dieses so mystische, so dunkle, aber dann diese leichten Melodien, und dann kommt er mit seiner Engelstimme, absolut, absolut nicer Track, richtig krasser Opener, also ich habe absolut Gänsehaut bekommen. Und ja, dann geht's weiter mit einem weiteren Highlight, Too Late. Ich liebe den Song, dieser Two-Step-Beat, der hat sich ja richtig bei Song 2 und 3 von dieser UK Garage Ästhetik bedient und diesen Two-Step-Beats, diese schnellen Sachen, auf die Engländer so in den Anfang der 2000er gesungen und gerappt haben. Absolut nice, Melodie ist krass, der Beat ist super nice, und bei Hardest to Love ist es auch so. Also die Melodie ist fast schon absolut so richtig kitschig dahingeschmalzt, aber dann kommt dieser schnelle Beat. Absolut nicer Kontrast, hat mir super gefallen, und wie gesagt, nach 3 Tracks dachte ich mir, okay, we got one. Also das wird ein Knaller. Und Abel hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Scared to Live, wunderschöner Track. Ja, Snowchild ist dann ein bisschen ruhiger, was aber auch gut passt. Das wäre jetzt nicht so ein Song, den ich mir immer wieder anhören würde. Das wäre, ich will jetzt nicht sagen Schwachpunkt, aber so der erste Song, wo ich dachte, okay, ist jetzt nicht direkt ein Fave, aber ich glaube, das passt super in der Tracklist, kommt das gut, weil du nach diesen ersten 3-4 Songs so bist du auf so einem absoluten Hoch, und dann kommst er und beruhigt dich wieder, und dann geht's gleich weiter mit Escape from LA, den Song, den er ja höchstwahrscheinlich seiner Ex Bella Hadid gewidmet hat. Krasser Song, auch was er sagt, ist krass, und da gibt's einen Beat-Switch so nach 3 Minuten und 15 Sekunden, pervers. Absolut nice, hat mir mega gefallen. Und ja, alle Singles waren fire. Da geht es ja auch schon weiter mit Heartless. Und dann Track 8, 9 und 10 haben so eine richtige 80s, so eine richtige 80er-Ästhetik. Und das Interessante aber ist, das ist nicht so billig so hergeklatscht irgendwie. Ach, ich nehme jetzt hier so ein paar Jingles und so ein paar alte Roland 808s und mache da draus jetzt so ein Wham-Verklatsch, sondern das ist so richtig top ausproduzierte Musik, gerade bei Faith, wie das so richtig Synthwave-mäßig knallt. Uff, das ist absoluter Orgasmus, mega. Und dann geht es auch weiter mit Blinding Lights, der einen Single, und In Your Eyes. Alle 3 Songs mega, und das passt auch von wie das aufgebaut ist. Du hast am Anfang eben diese zwei Two-Step-mäßigen Beats, dann geht's weiter und hast mehr so ruhige Gefilde mit Snowchild und Escape from LA, dann geht das schon weiter und hast so diesen 80er-Flavor. Das Gute ist, das Album ist abwechslungsreich, ohne dass es jetzt so disjointed, zerstreut und unpassend klingt. Das ist so das, was ich mir bei so einem Langprojekt immer vorstelle. So, das soll nicht eintönig langweilig sein, aber das ergibt im Ganzen Sinn. Und so kommt mir das auf jeden Fall bei After Hours vor. Die einzigen Schwachpunkte, wenn man das überhaupt so sagen kann, wäre für mich jetzt dieses Repeat After Me Interlude und der letzte Track Until I Bleed Out. Aber gut, das fällt jetzt bei 14 Tracks auch nicht so schwer ins Gewicht. Das sind ja auch keine schlechten Songs. Das sind nur Songs jetzt nicht, die mir unbedingt im Kopf bleiben, die ich jetzt unbedingt wieder hören möchte um jeden Preis. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wie gesagt, der hat mich im Positiven überrascht. Ich weiß ja, dass er ein fantastischer Künstler ist, aber das ist so richtig dick aufgetragen. So will ich das auch. Für jemanden, der so dramatische Musik macht, da will ich auch das gesamte Paket. Ich will die Tränen, ich will das Blut, ich will den Herzschmerz, ich will wirklich die komplette Oper. Ja? Ich will das Ganze da drin haben und das ist so richtig für mich Pop mit Eiern auf jeden Fall. Der zieht diesen Film durch, macht das gigantisch auf so einem so richtig Kino-Leinwand-mäßig. Es klingt auch wirklich an vielen Stellen wie Filmmusik und absolut geiles Album. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Punkte vergeben. Das ist jetzt, weiß nicht, da müsste ich eine Skala mir erstmal ausdenken. Und wie gesagt, Musik ist auch irgendwo so eine Gefühlssache, wie man das feiert. Mein Gott, was würde ich jetzt geben? 8 von 5 von 10, wie auch immer. Krasses Album. Ist auf jeden Fall seit einer Woche auf Repeat. Ich hatte mir auch eigentlich eher gedacht, nicht erhofft, aber gedacht, dass es dunkler wird vom Sound her. Aber der zieht das so souverän, so selbstbewusst durch, auch diese Upbeat-80er-Sachen, die schon so eher so fröhlicher sind und trotzdem spürst du da so wie so eine Grundtraurigkeit, so, boah, geil, wirklich, also ich weiß, manche Leute waren, ich will nicht sagen enttäuscht, manche Leute hatten sich was anderes erwartet, also ich wurde überrascht, wahrscheinlich auch, weil ich eben ohne diese Riesenerwartung rangegangen bin, aber ich glaube, die generelle Meinung, die allgemeine Meinung dazu ist schon durchweg positiv und nein, also das ist wirklich eins meiner Lieblingsalben dieses Jahr, muss ich tatsächlich so sagen. Respekt an The Weeknd, ich habe jetzt diese Deluxe-Version noch nicht gehört, aber ich glaube, das sind nur Remixe oder so, wie auch immer, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen. So, die andere große Sache natürlich am Freitag war das Flair-Album Atlantis, endlich gedroppt, um eine Woche vorgezogen, digital jedenfalls. Das sind so diese einzigen Vorteile an der ganzen Quarantäne-Corona-Situation, dass dann die Alben früher droppen. Was soll ich sagen? Zu Flair wird gerade sich das Maul zerrissen auf allen Plattformen und so. Ich will auf diese Beef-Geschichten gar nicht eingehen, das ist mir zu dämlich. Vielleicht sage ich dann 3, 4 Sätze dazu, aber lasst uns erstmal über die Musik sprechen. Ja, Atlantis, wahrscheinlich angelehnt daran, dass er den Drip hat. Das Album ist ein Banger. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden, gerade auch im Hinblick dazu, dass mir das letzte Album Colucci wirklich weniger gefallen hat. Ich war davon tatsächlich enttäuscht, muss ich sagen. Ich fand, damals war dieser Mix, der wollte ja diesen CCN-Flavor mit modernem Trap mischen. Ich finde, das war nicht gelungen und die einzigen Songs, auch die ich mir gemerkt habe, waren Keyless Go und Drip, auch Drip, der Song war cool, da hätte es zum Beispiel ein Video geben müssen, aber sonst ist da tatsächlich wenig hängen geblieben und das macht er jetzt hier absolut wett und was auf jeden Fall zuallererst auffällt, wenn man das Album hört, es sind extrem viele Gitarren-Sounds drin, extrem viele Gitarrenbeats, die hier Symes Branksons gezaubert hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich null gestört. Ich finde die alle irgendwie abwechslungsreich, auch weil Flizzy dann verschiedene Flows bringt und Arten, wie er so einen Song angeht in den Songs. Ich habe gar nicht mehr gezählt, wie viel das sind. Es sind mindestens 6, 7 Beats mit so einem Gitarreneinschlag. Ganz klar inspiriert von Gunna und Lil Baby, Drip or Drip Down und die ganzen Sachen. Was auch erstmal gar nicht schlecht ist, weil kann ihm jetzt gar nicht sagen, dass er hier brutal beitet. Die Beats sind sicher angelehnt an den Style, aber wäre jetzt neu für mich, dass dann Flair so ein bisschen auf diesem schnellen Flow nuscheln würde, so wie Gunner oder Lil Baby, hat er hier nicht gemacht. Und geiles Album. Tatsächlich fand ich die Singles alle, ich fand die eher okay. Die geilsten Songs sind nicht die Singles, so ist es manchmal. Er hat ja auch jetzt in dem TV-Straßensound-Interview gesagt, dass zum Beispiel Symes ihn dazu überredet hat, Null Emotionen überhaupt erst aufs Album zu nehmen. Da denke ich mir so, Bruder, was machst du eigentlich? Gut, also danke Symes, dass er ihm das noch eingeredet hat. Einer der absoluten Banger, brutales Brett. Sowas braucht es auch, weil das Album braucht ja auch Abwechslung. Und da gibt es Songs wie zum Beispiel Grind, wo ich das Video super nice fand, aber der Song, ja, ist okay, ich weiß nicht. Da gibt es so ein paar so diese Flöten, so eine drunter gelegte Flötenmelodie, die geht mir ein bisschen auf die Latte. Aber sonst, ja, wie gesagt, Null Emotionen ist ein brutaler Banger. Der Song mit Sierra Kidd ist richtig nice, Dreamer. Der ist auch, glaube ich, so ein Fan-Fave geworden von dem, was ich gesehen habe, was die Leute so posten, auch in seiner Story. Jetzt ist das auch wieder so richtiges, so Krümelkacker, Nörgeln. Ich finde bei der Hook, da gibt es ja diese Passage, wo Sierra Kidd immer wieder die Endsilben wiederholt, beziehungsweise die letzten Worte der Line oder der Hook. Ich finde, das hätte immer nur das letzte Wort sein müssen. Das würde besser klingen. Also, so wie er das bei Dreamer macht, dass er nur Dreamer sagt und nicht irgendwie die Sachen davor. Ich glaube, das würde dann noch ein bisschen nicer klingen, aber mein Gott, das ist jetzt hier Kritisieren auf hohem Niveau. Der Song ist geil. Aber meine absoluten Faves, ja, Mood, über den Song wird ja auch gerade diskutiert, und die zweite Strophe, Mood ist ein Banger. Auch der Song mit Sido, sehr nice. Sido auch ein cooler Part, das passt auch gut. Der hat ja diese zwei Sample-Songs drauf, Lost und Shirin Bay, ja, okay, habe ich mir ein bisschen überhört. Aber meine Faves sind tatsächlich Victoria's Secret, da sollte sich auch Flair vom Menschengerichtshof in Den Haag stellen und verantworten dafür, dass der Song nur 2 Minuten geht. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Bruder, mach doch Deluxe und hau 4 Minuten von dem Song raus, weil absolut nice. Das ist auch dieses geile, so ein entspannter, fast schon so dieses leicht melancholische, fast schon in dieser Gitarre. Und dann die harten Drums. Ich mag, wenn diese Kontraste aufeinander prallen. Das ist richtig nice. Und zu Player. Zu Player, der hatte ja schon bei Insta so eine Story hochgeladen. Ist ein Banger. Leute, das ist ein Banger. Das ist so richtig, du fühlst dich geil, guckst in den Spiegel und denkst dir, so, Bruder, heute werden paar nette Damen weggemacht. Anyway, zu Player ist ein Banger für mich. Eines der Highlights von dem Album. Und Fame war auch ja meine Lieblingssingle von denen, die bisher rausgekommen sind. Gelungenes Album, absolut. Also da sind auf jeden Fall viele Banger drauf, viele Songs, die ich feiere. Wirklich, es gibt nicht einen Song, der mir so negativ auffällt. Das Einzige, was ich sagen muss, ich finde, ja, wie viele Features sind es? 4 oder 5? 2 von den Features sind so ein bisschen, Summer Jam hat auch schon mal bessere Parts geliefert als auf Ketamin. Der Song ist nice, aber da, weil Summer eigentlich sonst immer extremst gut drauf ist, ein sehr, sehr guter Rapper, hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Dann auch Gringo auf Dope Boys, ja, okay, das ist nicht so ein Song, den ich oft höre. Gringo hat seinen eigenen Style und das finde ich auch cool, dass er den fährt. Ich weiß noch nicht, ob das so super perfekt zusammenpasst. Vielleicht wäre das auf einem Goldfinger-Beat besser gekommen. I don't know. Ach so, und ja, dann kommt eine andere Sache. Ich mag ja wirklich Farid Bang. Guter Rapper, immer eigentlich schon gewesen. Auf seine spezielle Art und Weise, muss man aber sagen. Und ich finde aber hier bei Bentley Abi, ich weiß nicht, der Part passt irgendwie nicht zu dem Beat, passt auch nicht dazu, wie Flair rappt. Der kommt da ein bisschen rein und fährt da so ein bisschen seine JBG-Filme. Der Part an sich, die Lines sind ja alle okay, aber das ist auf so eine bestimmte asoziale, ignorante Art gerappt, aber auf diese deutsche asoziale, ignorante Art. Und auf dem Song hätte man ein bisschen anderen Flow bringen müssen, meiner Meinung nach. Aber gut, 40 Sekunden, whatever. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde auch dieses Sample, was die in der Hook haben, sehr nice. Aber wie gesagt, die Features waren okay. Also das beste Feature für mich tatsächlich Sierra Kidd. Sido hat auch gut abgeliefert. Der Rest wäre jetzt für mich kein Muss gewesen. wer richtig gut auf das Album gepasst hätte, ist ein UFO, muss ich sagen. Oder tatsächlich jemand wie Smoke Purp, mit dem er ja schon ein Feature hatte, auf Suizid. Wenn Smoke Purp, wenn du so jemanden auf null Emotionen packst, sheesh. Also, das wäre der absolute Banger gewesen. Aber ich bin zufrieden, das ist ein sehr gutes Album von Flizzy. Ich hoffe, dass es auch bei ihm gut läuft, was die Verkäufe angeht und die Streams und so. Die Leute sollen das zu schätzen wissen. Der hat da echt sich Mühe gegeben und gerade auch Symes, muss man auch mal sagen, einer, wenn nicht der beste Produzent in Deutschland, gerade neben Explosive, würde ich noch sagen. Junge, absolut krass. Kann mich noch erinnern, dass früher der YouTube Beatgrind da war. Da habe ich ja auch gern mal die Beats gehört auf YouTube. Und jetzt bei Flizzy, der Hausproduzent. Der Junge kann auch so viel machen. Der kann halt auch diese brutalen Banger, der kann halt auch die Piano-Sachen, der kann eben auch die CCN-Samples und der kann aber auch diesen Gunner Lil Baby Style, also geiler Typ, geiler Produzent, scheint auch ein sehr bodenständiger, angenehmer Typ zu sein, würde mir auch da gern mal was wünschen, in die Richtung, dass er mal ein Interview gibt oder so, dass er mal befragt wird, weil das halt ich auf meinem Nerdfilm, mich interessiert das natürlich, was sind so seine Inspirationen, wie macht er Musik, wie geht er daran, wäre auf jeden Fall interessant. Und jetzt müssen wir trotzdem nochmal zu dieser Polemik eingehen, die da gerade Flizzy umgibt, bezüglich des Songs Mood. Da gibt es auf dem zweiten Part einen Diss gegenüber dem Ex-Partner Jalil, was ich natürlich irgendwo auch schade finde, weil die beiden als Team fantastisch funktioniert haben, meiner Meinung nach. Epic ist immer noch ein Album, was von vielen, die ich kenne, auch geliebt wird und ja, ist auch sehr, sehr gut. Und mein Gott, die haben auch super gut gepasst, die kannten sich auch schon länger. Aber wie gesagt, man kennt da nicht die Hintergründe. Ich bin sowieso jemand, der jetzt irgendwie auch mit dieser jahrelangen Erfahrung als deutscher Hörer, ich werde mich da jetzt nicht unbedingt auf die Seiten stellen. Das ist mir zu dumm. Man weiß nicht, was passiert ist, hat Flizzy auch gestern im Interview gesagt bei TV Straßensound. Wir wissen zu wenig, Leute. Es ist schade, natürlich. Mir würde es lieber gefallen, wenn die sich vertragen. Aber eigentlich der Grund für den großen Stress gerade mit auch den Bantus in NRW und dem Entfolgen von Manuelsen und dem Wiederaufflammen vom Instagrind vom Hexenmeister Bushido ist natürlich diese Sklavenline bezüglich von, die an Jalil geht. Im Apple Store warst du Slave, bei mir dann Django Unchained. Leute, folgendermaßen, wir kennen Flizzy als Hitzkopf, so ist er immer gewesen. Das ist jemand, der sagt, was er denkt und dann halt auch eben kein Blatt vor den Mund nimmt. Gibt auch Dinge, da muss ich ihn auch nicht entschuldigen. Meine Sache mit Flizzy ist, es gibt Sachverhalte, die er halt erklärt und dafür nutzt er dann Worte und Begriffe, die manchmal, sagen wir ein bisschen unglücklich, unbedacht gewählt sind. So ist es jedenfalls in meinem Empfinden. Und das bringt ihn dann halt auch immer wieder in diese Situationen rein, in denen er sich erklären muss. Es ist halt dann auch manchmal ein bisschen anstrengend für mich als jemand, der Flizzy feiert. Da läuft alles gut. Du hast ein Album, was kommt. Die Leute feiern das Album und du probierst dich gerade aus einer Misere, aus dieser ganzen Un-Hate-Woman-Kampagne-Sache, RTL-Schlägerei rauszubewegen. Und dann kommt schon wieder die nächste Scheiße. Es ist anstrengend für mich, muss ich ehrlich sagen. Also, mein Gott, was heißt anstrengend? Es ist ein bisschen nervig. Du denkst, es läuft gut und dann kommt wieder irgendeine Scheiße. Flizzy hat manchmal das Talent dazu, sich in solche Situationen reinzumanövrieren. Ich will jetzt auch gar nicht drüber reden, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ich finde selbst, ein paar Sachen waren unglücklich ausgedrückt in dem Song wie auch in dem Interview. Dass jetzt wieder die Leute da auf die Barrikaden gehen und die Sachen machen und jetzt auf Instagram den dritten Weltkrieg erklären, na gut, das ist eine andere Sache. Ich nehme an, dass dann das auch wieder perfekte Promo ist für einige Leute in NRW, die dann doch etwas wenig Traffic haben auf ihren Songs. Aber wer weiß, vielleicht wird das auch geklärt, wenn am Wochenende Mortell mit Buba vor der Haustür von Flizzy auftaucht. Ich glaube, dass dann der berühmte Eli das doch gerne regelt im Deutschrap. Hoffen wir es mal, dass es so kommt und dass die dann alle drei zusammen einen tollen Song aufnehmen können. La piraterie n'est jamais fini, kann ich da nur sagen. Ja, wie gesagt, Flizzy-Album top. diese Polemik, dieser Streit, Bruder, warum? Lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Das ist mir zu dumm. Ich werde das natürlich monitoren, im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Ich habe leider das Gefühl, dass es wieder nichts Gutes wird. Gerade weil Manuelsen sich jetzt auch wieder zu Wort meldet und wieder sich auf die Anti-Flair-Seite schlägt. Wenn das war, was Bushido erreichen wollte mit seiner Story und mit seinem Rumgeschiebe und Leute gegeneinander aufspielen, dann hat er es wieder mal perfekt hinbekommen. Gratulation. Was soll ich da noch sagen, Leute? Das ist mir zu dumm. Ich hoffe, dass sich das regelt. Aber ich habe das Gefühl, das ist erst der Anfang von einem nächsten langwierigen Streit. Nice, freut mich. Wenn das dazu führt, dass Flizzy auch wieder aggressive Mucke macht, dann ist das vielleicht die einzig positive Sache. Kommen wir zu anderen Sachen. Gehen's jetzt nach Frankreich, da wo einige Deutschrap-Künstler gern stattfinden würden. Soul King, der Nafri Autotune Crooner, hat ein neues Album gebracht, das Vintage heißt, und ist ein extrem rundes Projekt geworden, gerade auch im Hinblick zu seinem alten Album Fruit du Dumont. Ich muss ehrlich sagen, ich habe letzten Freitag reingehört und dachte mir, okay, paar nice Songs, ist geil gemacht, aber um einiges schwächer als das Debütalbum, wobei ich sagen muss, ich habe die letzten Tage, bin ich damit rumgelaufen, ich habe die Erlaubnis zum Spazierengehen genutzt und habe das Album gepumpt, muss sagen, Leute, es ist wirklich nice, also der einzige Fehler, das einzige Problem ist, er hat nicht damit gerechnet, dass wir jetzt in der Quarantäne stecken würden, dass wir nicht raus dürfen und dass sozusagen das Album darunter leiden wird, weil das ist perfekte warmes Wetter, Sommermucke. Hier sind extrem nice Hits drauf und es ist doch deutlich besser produziert und nochmal gemastert und das Mixing ist richtig nice als beim ersten Album. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Wirklich ein paar Hits und das ist so genau diese Musik. Wenn du ein Auto hast und du holst ein Mädchen ab und du willst dir jetzt ein bisschen französische Musik zeigen, französischen Rap und nicht gleich auf Niska oder Karis steigen, weil du zeigen willst, ja, ich bin jetzt, ich bin ein Mann mit Feingefühl und Fingerspitzengefühl für die Situation und mit einem großen Herz und harte Schale, weiche Kern, dieser ganze Schwachsinn, dann legst du sowas rein wie Vintage von Soul King oder Ceinture Blanche von Maître Gims. Das ist genau die Musik, die du mit einem Mädel im Auto pumpen kannst, wo sie denkst so, wow, du bist aber gefühlvoll. Wie gesagt, viele Hits drauf, wie der Loca 2 ist nice. Dann gibt es 3 Songs hintereinander, die sind sehr, sehr gut. Who's Bad? Track Nummer 10, Hayati, mit unserem besten deutschen Export Mero. Leute, ich muss ehrlich sein, der Song ist ein Banger. Der Song ist ein Hit. Egal, was man von ihm hält. Der Junge hat auch einen coolen Part abgeliefert. Ist sehr nice produziert. Ein geiler Song. Und dann danach kommt Dangereux. Auch wieder absolut geile Sommermusik. Ich glaube, das ist der große Fehler von dem Album. Wenn das im Mai gekommen wäre, dann hätte der Junge Platz 1 sicher, extrem gute Streaming-Zahlen und so. Ist ein bisschen schade, ich hätte damit gewartet, aber wer weiß, wenn wir jetzt die nächsten 3 Jahre noch zu Hause hocken, dann ist das auch wieder egal, wann deine Sommermucke kommt. Dann kannst du die auch im Winter droppen. Und schade, aber das Album ist nice. Folie, fantastischer Track, auch der Song mit Tres Block, dass die auf so einem Projekt landen, hat Soul King guten Geschmack bewiesen. Bekannt der Hörerschaft in Deutschland ist er ja mit diesem Mert-Feature gewesen. Das war ja auch ein Song, der war sehr, sehr nice. Ari Beats mit einem klasse Beat gekommen. Und Soul King fängt dann an, dort so richtig unfassbare Melodien zu singen. Und der Song ist auch geil, halt nur bis Minute 1 und 24 Sekunden, weil danach setzt der Mero-Part ein. Und danach wollte ich auch mein iPhone auf die Schienen, auf die Gleise von der Pariser Metro schmeißen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber so ist er der deutschen Hörerschaft bekannt geworden und dann auch noch mit dieser Riesensingle Dalida und so. Sehr gutes Album, schade, wenn jetzt Sonne draußen wäre, gutes Wetter und wir könnten am Wasser chillen oder im Auto irgendwie durch die Gegend fahren mit einer netten Dame um uns rum, dann würde das Album deutlich mehr knallen. Aber ich kann es nur empfehlen, Leute, Soul King Vintage, Daumen hoch. Und kommen wir zu einem anderen Album aus Frankreich. Das wäre Jacques Chirac von Jacques Air. Was soll man da sagen? Ich habe einige Freunde hier, die der Meinung sind oder die felsenfest davon überzeugt sind, dass Jacques Air einer der größten und krassesten französischen Musiker ist überhaupt. Ich muss dazu sagen, ja, es stimmt, der Typ ist ein brutales Multitalent. Der kann eigentlich alles. Das erinnert mich an Ryan Leslie so ein bisschen, der früher auch gefühlt dann Beats gemacht hat, indem er sich die Fingernägel geschnitten hat und dann hat er irgendwie mit den abgeschnittenen Fingernägeln auf einer Trommel gekratzt und dann sind dann halt die Welthits entstanden. So kommt mir das auch vor bei Jacques Air. Klasse Rapper, klasse Sänger, der kann auch eigentlich alles. Nur das Problem bei ihm ist, weil ein guter Freund von mir auch immer fragt, so, warum ist der nicht berühmt in Frankreich? Warum ist der nicht die Nummer 1? Der ist so krass. Ich sag's euch, woran das liegt. Der Gute ist ein fantastischer Künstler, aber der hat weder diese riesen Hits, die es braucht, um in Frankreich die Runde zu machen. Der französische Markt funktioniert nochmal ein bisschen anders, beziehungsweise hat jahrelang schon anders funktioniert. Du brauchst diese Radio-Hits, du brauchst diese großen Singles, die funktionieren. Dieser Airplay hat noch eine viel größere Gewichtung als bei uns in Deutschland, was auch daran liegt, dass dann halt irgendwelche Gemüsechips fressenden Dullis da in den Radios sitzen und dann entscheiden, was jetzt cool ist, indem sie halt wieder irgendwie zum 8.000.000. Mal Ceiling Can't Hold Us von Macklemore spielen, anstatt dann zu merken, okay, Junge, es ist 2020, vielleicht sollte ich doch mal das spielen, was die Jugend feiert, aber das ist eine andere Sache. Ihm fehlen, Jacques Air fehlen dann halt auch einfach diese Mega-Songs, also er hat fantastisch produzierte Sachen. Gerade auf diesen ersten Mixtapes waren Songs drauf, so Gänsehaut, der Junge kann singen, es geht unter die Haut, der hat einen absolut eigenen Style, der bringt auch diesen amerikanischen Swagger mit und mischt das so mit europäischen Einflüssen. Wenn der auf Autotune zu singen beginnt, mit dieser hohen Stimme, unfassbar, das macht süchtig, würde ich sogar sagen. Aber auch bei seinen Projekten, da fehlt halt auch immer die Stimmigkeit. Der hat nie so ein Album gehabt, wo ich sagen könnte, das hat so Potenzial zu einem Classic Project. Gerade auch bei der neuen Sache, du hast dann 18 Titel und von den 18 Titeln sind dann halt auch 9 wieder so ein bisschen und 9 sind, sagen wir 5 sind interessant, experimentell interessant, gut und 4 sind Weltklasse so. Und das ist halt auch immer diese inkonstante diese inkonstante Weise, die Alben zusammenzusetzen, die, ich glaube, ihm noch vor eine Hürde stellt. Und dazu kommt noch, er hat kein Cosign von irgendeinem Großen. Auf dem neuen Album ist Alkpot drauf, das würde, und Sadek ist auch drauf, das sind jetzt wahrscheinlich so die zwei ja, größeren Rapper, die ihn da unterstützen. Aber sonst findet er nicht statt. Der findet auf keinem Dossier-Album statt. Der findet nicht bei Buba statt. Der findet nicht bei Niska statt. Der findet nicht bei Gradur statt. Der findet nicht bei Neckfeu statt, egal wo. Und ich glaube, das schadet ihm halt auch. Ich weiß nicht, ob er das so möchte. Ich habe da keine Ahnung, wie diese Labelpolitik funktioniert. In Frankreich ist das ja nochmal anders. Bevor du da überhaupt was machen kannst, dann musst du erstmal den Manager vom Manager des Managers kontaktieren, bevor du überhaupt an die Künstler rankommst. Vielleicht will er auch komplett alleine seinen Film fahren. Diese Albenreihe basiert ja auch darauf, dass er so die ersten drei Buchstaben von seinem Namen Jock nimmt er und dann setzt er irgendwas dran. Das letzte Album hieß Jock Travolta, das neue heißt Jock Chirac. Das ist so das Konzept hinter seinen Alben. Es gibt auch auf dem neuen Album fantastische Songs. Also Cauchemar, übersetzt Albtraum, das ist auch ein unfassbarer Song. Ist wirklich klasse produziert, gehört auch mit zum Besten, was er gemacht hat. En Ose, genauso Track 12. Auch der Song Sa Mère au Mer, das ist ein YouTube-Video, das geht 7 Minuten, da hat er den Song für das Album gekürzt, keine Ahnung, wieso der das macht, absoluter Bullshit. Jetzt sind da nur noch Diddy Tricks und Sadek drauf, auf der YouTube-Version hast du noch Alkpot und eben den großen neuen Newcomer in Frankreich, wo ich glaube, dass der Potenzial hat, die absolute Bombe zu werden. Love Resval heißt er, L-U-V, Resval geschrieben. unfassbar nicer Rapper, ganz talentierter Jungspund. Der hat auf diesem 7-Minuten-Song Samer Omer, der hat einen unfassbaren Part abgeliefert. Der rappt so richtig auf Ami-Art, aber das kommt so richtig nice, wie er das mit dem Französischen verbindet. Genialer Song, habe ich richtig gefeiert, warum der in der vollen Länge nicht auf dem Album ist. Keine Ahnung, ich glaube, da schießt sich Jock eher selbst ins Knie. Das sind so die Sachen. Das Album ist sehr gut. Die erste Hälfte fand ich halt schwächer als die zweite Hälfte. Aber es ist halt auch nichts, wo ich sagen würde, es ist jetzt ein Must-Listen. Ihr müsst euch das runterziehen, ihr müsst das hören. Keine Ahnung, wieso es bei ihm nicht läuft. Er hat sich auch gemeldet und gesagt, dass die aktuelle Quarantäne-Corona-Situation seinen Streams brutal schadet. Ist auch nochmal interessant zu wissen, wenn wir jetzt alle zu Hause sind, theoretisch müssten wir mehr Musik konsumieren, hätten wir mehr Zeit dafür, uns den Alben zu widmen. Anscheinend ist es bei ihm nicht so und der leidet darunter und bittet auch die Leute zu streamen. Wie gesagt, unterstützt die Künstler. Ich bin auch der Meinung, dass man da in dem Sinne helfen sollte, egal wer das ist. Wenn sie Musik machen, die ihr feiert, dann geht da drauf ein, dann unterstützt die Künstler, streamt das, aber Leute, am Ende des Tages, fuck it, macht worauf ihr Bock habt, also wer bin ich, um euch da vorzuschreiben, wie ihr Musik zu hören habt. Meine Unterstützung hat er, der kommt ja immer wieder mit Songs um die Ecke, die wirklich nice sind und ich glaube, das Problem war letzte Woche, glaube ich, weil er sich so beschwert hat, dass niemand streamt. Da haben sich die Leute gemeldet, Junge, hör zu, es gibt gerade viel wichtigere Sachen als dein Album. Leute sterben um uns rum und du heulst hier wegen Streams. Und ja, da haben die Leute recht. Er hat sich heute auch dafür nochmal entschuldigt auf Instagram, hat sich gemeldet, es tut mir leid. Ich habe einfach ein Jahr dran gearbeitet und deswegen bin ich da besonders leidenschaftlich bei der Sache, was auch verständlich ist. Aber er kann jetzt nicht sagen, Junge, mir Latte, ob jetzt deine Oma im Nebenzimmer da abreckt, kannst du bitte mein neues Album streamen? Also ich glaube, damit kommt man nicht durch. Das ist so eine Sache mit den Rappern heutzutage und die Dinge, die äußern. Leute von der Straße sind halt auch zum Teil impulsiv, das sind halt auch Charaktere, das sind Sturköpfe, Feingeister, wie auch immer man das nennen möchte. Das gleiche auch bei Flair. Leute, ich sehe das immer wieder, auch bei den Leuten, die so ihre Lieblingskünstler dann um jeden Preis bis zum Tod verteidigen. Ich verstehe das. Aber ihr habt auch ein Recht. Ihr könnt auch kritisch umgehen mit den Aussagen, die eure Lieblingskünstler da tätigen. Egal, ob das jetzt Flair ist oder Jock Air. Das heißt nicht, dass ihr jetzt jemanden vor die Füße rotzt. Ist natürlich auch die Frage, wie ihr das äußert. Aber ey, ich kenne das, ich habe auch meine Lieblingskünstler, egal ob jetzt Buba oder Caris oder wer auch immer, natürlich im schlimmsten Fall kenne ich mich, ich würde dann auch erstmal die Sache runterspielen, ja, hat er jetzt nicht so gemeint und so, habt einen gesunden Abstand zu den Leuten, zur Musik und generell dieser Personenkult, egal wer das ist, Politik, Musik, wie auch immer, absolut Trash, so, das ist auch die Sache. Wenn ihr jemanden bis zum Tod folgen wollt, dann müsst ihr das halt auch machen, wenn der die absolute Scheiße macht. Und ich weiß nicht, das ist halt immer schwer. Ihr seid eure eigenen Leute. Ich muss das nicht wiederholen. Die meisten sind hier auch erwachsen genug. Aber es hat keinen Sinn, dann um Krampf jemanden bis zum Tod zu verteidigen und zu sagen, ja, okay, das irgendwie sich hinzubiegen, nur weil du den Rapper feierst. Okay, ich meine, bei Buba kann ich es verstehen. Der Typ ist halt perfekt. Aber jetzt nehmen wir an, wenn 50 morgen anfängt, irgendwelche Omas zu überfahren in seinem neuen Bugatti, da werde ich nicht auch sagen, yo, 50, gönn dir, pass auf deine Felgen auf, so, weißt du, dann werde ich auch mir denken, muss jetzt nicht sein mit dem Omas überfahren, so, also hab dann gesunden Abstand zu den Leuten, das ist meine Message für heute und ja, kommen wir zum letzten Punkt des Podcasts. Ich sehe schon, das zieht sich viel länger, als ich gedacht habe. Also wenn ihr überhaupt noch zuhört, dann Respekt an euch. So, wo sind hier die Sachen? Genau, kommen wir zu meinen kleinen Empfehlungen. So, muss jetzt erstmal ein bisschen hier die Kehle andrippen. Ganz schön trocken geworden von dem ganzen Knowledge spitten hier. Ja. Netflix, Freunde, ihr habt viel Zeit zu streamen, ihr habt viel Zeit, euch Sachen anzugucken. Ich weiß, ihr steckt alle in euren Shows, jeder guckt gefühlt dasselbe, so kommt mir das vor. Ich schreck dann immer ab, wenn jeder sagt, okay, alle müssen jetzt Elite gucken, alle müssen jetzt Casa de Papel gucken, da habe ich sowieso gar keinen Bock drauf. Weiß nicht, das ist so Individualisten-Syndrom, keine Ahnung. Ich weiß, ihr guckt eigentlich alle das Gleiche, gefühlt. Auf Blacklist hat mich ja mein Bruder Sosa gebracht. hat dann auch rausgefunden, wie viele das eigentlich gucken. Ist aber auch eine nice Serie, kann man sich gut geben. Aber ich weiß, ihr guckt alle gerade You, Elite, Bad Blood, wie auch immer. Deswegen hier auch ein paar Filme und Serien vom Visi-Meister, vom Bizoy an die Hörerschaft. Es gibt auf Netflix eine Komödie, die heißt Game Night. Die ist mit Jason Bateman und, oh Gott, wie heißt sie? Die war in The Notebook drin. Rachel McAdams, genau. Extrem lustiger Film, ich fand den super. Ich habe natürlich auf Englisch geguckt. Ich glaube, da ist es besser als mit der deutschen Synchro. Tatsächlich eine meiner Lieblingskomödien, muss ich sagen, geht halt um um ein Pärchen, was mit seinen Freunden immer eine Game Night, einen Spieleabend macht und plötzlich kommt der Bruder von dem Ehemann des Pärchens in die Stadt mit einem teuren Auto und organisiert noch ein größeres Spiel und ich glaube, so war das, der Gewinner des Spiels soll dann sein Auto gewinnen und natürlich passieren dann 10 andere Dinge in dem Film, das Spiel ist für andere kein Spiel, für einige schon ein Spiel. Ich fand es sehr lustig, ich fand es auch clever, es war nicht so eine komplett hirnrissige, dumme Komödie, ich habe gut gelacht. Das ist meine Empfehlung als Komödie. Wenn ihr auf True Crime steht und solche Doku-Serien, da kann ich auch nur Evil Genius empfehlen. Da geht es um einen Raubüberfall, der schief geht, beziehungsweise der zum Teil schief geht und tödlich endet für eine Person. Und absolut faszinierend, wenn jemand mir das so sagen würde, würde ich es überhaupt nicht glauben. Zeigt nochmal, wie retarded einige Leute in den States sind. Also das kann auch nur in Amerika passieren, sowas. Die Leute da drinnen, die da vorkommen, absolut kranke Menschen. Und das macht auf jeden Fall eine entertainende Serie für mich aus. Gerade so True Crime. Kann ich nur empfehlen. Evil Genius. Filme, ja. Wer so richtig auf The Raid steht und das aber nur noch mal ein bisschen brutaler haben möchte, ein bisschen Kampfsport und Gewaltorgien seine geistige Leere füllen sollen, dann kann ich nur The Night Comes For Us empfehlen. Ist, glaube ich, sogar vom Macher von The Raid, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls ist einer der Hauptschauspieler da auch mit dabei. Was soll ich da sagen? Es ist ein Gemetzel. Es ist nice gemacht, klasse choreografiert, spielt natürlich in Asien und es ist halt auch brutal. Und wer Bock hat auf brutale Scheiße, so wie ich manchmal, dann kann ich das nur empfehlen. Der Film ist auch relativ flott, da wird auch nicht viel gelabert und einige Szenen, also wenn ihr sehen wollt, wie jemand irgendwie mit einem Darm von einem anderen die Person probiert zu erwürgen, dann kann ich den Film nur empfehlen. Das gleiche gilt für Green Room, auch sehr cooler Film, ist mir gerade aufgefallen, habe ich letztens wieder gesehen auf Netflix. Anderthalb Stunden, geht um eine Punkband, die in einem Bungalow irgendwo mitten im Wald auftreten soll und es stellt sich heraus, dass die Hosts von, die Veranstalter von diesem Konzert nicht die sind, für die sie sich ausgeben und die Scheiße wird auf jeden Fall extrem wild. Auch schön brutal der Film, aber auch nicht dumm. Ich fand es ziemlich clever. Das ist einer von diesen Filmen, wo die Leute eben für einen Großteil des Filmes in einer Location festsitzen. Ich finde sowas immer interessant, weil das auf dem Papier sehr langweilig klingt, aber schlaue Filmmaker können natürlich aus sowas immer was Interessantes zaubern. Und dann habe ich noch eine Serie geguckt, jetzt mit meinem Vater aus Island, die heißt Valhalla Murders, die kam vor kurzem erst raus, wurde mir angezeigt und ich bin ja absoluter Fan von so Crime-Thriller-Serien, je düsterer und dunkler, desto besser. Da geht es auch um einen Serienmörder auf Island. Die Serie ist cool, die Atmosphäre stimmt, die ist an manchen Stellen ein bisschen unübersichtlich. Das Problem ist, die isländischen Namen ähneln sich auch alle stark und da war es manchmal ein bisschen schwierig mitzukommen. Wer aber auf so Serienmörder-Sachen steht, Valhalla Murders ist cool, würde ich jetzt 6,57 von 10 geben. Andere Serie, die ich da besser empfehlen kann über Serienmörder, ist aus Frankreich, heißt La Mante, L-A und dann M-A-N-T-E. Die Gottesanbeterin, sehr coole Serie, auch mit einem weniger großen Budget als bei den Ami-Serien, aber was Cooles hinbekommen. Auf jeden Fall viele Twists drin, hat mir sehr gut gefallen. Und für die, die Prime nutzen, kann ich nur empfehlen, Die Brücke, eine schwedische Serie, schwedisch-dänische Serie. Hab die erste Staffel fertig geguckt. Geht um einen Mordfall oder eigentlich um einen Serientöter, aber die erste Folge um einen Mordfall, der genau auf dieser Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö stattfindet. Deswegen müssen beide Polizeidezernate aus Dänemark und Schweden zusammenarbeiten. Sehr gut geschauspielert, klasse Atmosphäre, wirklich auch schlau. Alles, was ich mir wünsche von so einer Thriller-Serie, war dabei. Sehr gut gemacht. Dann gibt es noch den Film Dragged Across Concrete mit Vince Vaughn und Mel Gibson von Craig S. Zahler, der so Exploitation oder im Stile von Exploitation Kino Filme macht. Der hat auch, Bone Tomahawk gemacht, Freunde, seht ihr. Der Film ist krass, geht auch um zwei Polizisten, die da Bankräuber verfolgen. Der ist sehr lang, 2 Stunden 40 Minuten und viele finden den zu lang, aber ich finde den Stil eigentlich sehr gut. Der Film war ein bisschen kontrovers, weil die einigen Dinge, die da gesagt werden, sind natürlich politisch nicht korrekt und er ist auch sehr brutal, aber der Filmemacher macht klasse Filme und kann ich euch nur empfehlen. Und für alle, die etwas Seichteres wollen, etwas Entspannteres, etwas intellektuell stimulierenderes und trotzdem etwas, was happy macht. Lady Bird ist auf Prime, der Film, der 2018 für mehrere Oscars nominiert wurde. Geht um eine junge Teenagerin, die in Sacramento groß wird und geht um ihr letztes Jahr, bevor sie aufs College geht. Und es ist interessant, weil es nicht so dieser typische Coming-of-Age-Film ist, sondern es ist sehr lustig gemacht und es ist ja schon an Teilen sehr rührender Film, gerade in Bezug auf die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter. Ich fand den sehr schön, meine Mom fand den super natürlich. Also vielleicht ist das doch etwas für die, ich will nicht sagen nur für Frauen, Männer können den auch feiern, aber für die Leute, die etwas Entspannteres, was mehr Dramaartiges sehen wollen, Lady Bird. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch Empfehlungen. Ihr seid ja immer willkommen. Bitte jetzt nicht kommen mit Casa de Papel oder You oder Elite oder wie auch immer. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Gems, irgendwelche Uncut Gems, die ihr mir empfehlen könnt. Ansonsten, Freunde, ich labe hier schon fast eine Stunde. Es reicht jetzt auch langsam. Was ich sagen möchte, wenn ihr tatsächlich bis hierhin gehört habt, dann danke ich euch für die Unterstützung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr reingetuned habt. Freunde, ich bin offen für Vorschläge. Ich bin offen für konstruktive Kritik. Gibt es etwas, was euch stört? Gibt es etwas, was euch irgendwie abgefuckt hat? Was kann ich besser machen? Gibt es Themen, über die ich mehr sprechen sollte? Das war ja auch irgendwie auch ein Testlauf. Aber ich denke, es vor allem in der Corona-Quarantäne-Zeit wird dieser Podcast fortbestehen. Was danach passiert, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie gut es anlaufen wird. Wenn ihr mehr davon wollt, dann werde ich mir auch eine spezielle Struktur aussuchen für diesen Podcast und werde das ein bisschen ordentlicher gestalten. Ich habe jetzt frei drauf losgesprochen und hoffe, dass meine Gedanken nicht allzu wirr waren und dass man mir auch gut zuhören kann. Und Freunde, wie gesagt, danke für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das nicht möglich. Bevor ich aufhöre, noch vielleicht das Wichtigste. Wir sind ja hier eine Gemeinschaft an kreativen Brothers und deswegen muss ich auch nochmal einen Shoutout geben. Es gibt auf Instagram 2 Seiten, denen ihr unbedingt folgen müsst für die besten News, für die besten Plug-Empfehlungen, was Rap angeht. Zum einen ist das mein wertgeschätzter, Brother seit vielen, vielen Jahren, So Real to Fake, der gerade in Frankfurt hockt und für uns Playlisten erstellt. seine Seite Wave Provider, wave.provider auf Instagram. Freunde, tut mir den Gefallen, tut euch selbst den Gefallen, folgt dem Guten. Der Junge weiß alles, der Junge kriegt alles mit, was gerade Ami-Rap angeht. Er postet auch deutsche Sachen, aber er ist vor allem mein US-Rap-Plug. Ich habe so viel in letzter Zeit auch durch ihn entdeckt, was sonst nicht möglich wäre, durch die schiere Flut an Songs, die ich jeden Freitag droppen. Der Junge ist wirklich on top. Viele DJs könnten sich eine Scheibe abschneiden, die immer noch so Dreck aus 2012 spielen. Der Junge hat jeden Tag neuen Content, weiß immer Bescheid, was gerade on fire ist. Einer der größten. OG, verdient gemacht in der Hip-Hop-Szene in Deutschland, mehr muss ich nicht sagen. Wave Provider. Und natürlich, man kann es nicht vergessen, checkt frenchrap.de auf Instagram, die Seite von meinem Bruder Lil Sosa, bei dem ich auch die Ehre schon hatte, ihn kennenzulernen und mit ihm in Frankreich zu weilen und dort Inspiration zu sammeln. Einer der großen, oder was sage ich, der große French-Rap-Plug, also was französische Musik angeht, der Junge weiß Bescheid, verdammte Scheiße. Der Junge hat die Zahlen, der Junge hat die Grafiken, der Junge hat das Insider-Wissen. Der Junge hat alles, was eigentlich, was man wissen muss, wenn man up-to-date sein will, was Frankreich angeht, welche Alben rauskommen jeden Freitag. Ich muss zugeben, ich nehme ja auch immer an von mir selbst oder ich bezeichne mich selbst immer als informiert. Ich nutze immer noch beide Seiten, um mich zu informieren, um zu gucken, okay, was kommt raus, weil anders ist das gar nicht möglich. Ohne die beiden wäre ich aber auch aufgeschmissen. Also frenchrap.de, Wave Provider, geht auf Instagram. Wirklich, tut der Welt was Gutes. Ihr müsst informiert bleiben, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und da gibt es nichts Besseres als diese zwei Seiten. Und Freunde, ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Gebt mir bitte ein Feedback. Und ja, das heißt, Visi out. Peace. Kleiner Nachtrag meinerseits noch. Ich meine natürlich das Album Ceinture Noire von Maître Gims, nicht Blanche. Das ist der schwarze Gürtel, nicht der weiße. Und das Handy auf die Gleise schmeißen wollte ich bei dem Mert-Part, nicht bei Mero. Die klingen alle gleich, die Namen. Und da habe ich mich ganz klassisch versprochen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Goodbye.